anbeten. Danke, dass du uns hilfst dabei. An die guten Tage, das zu sagen, ist so einfach. In einem Gottesdienst, das zu sagen, ist so einfach. Und manchmal im Alltag ist das so schwierig. Und zwar ist es so gut, dass im Lobpreis miteinander immer wieder aussprechen können, in jedem Moment von meinem Leben, Jesus, soll es um dich gehen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, dann, wir kennen dich eigentlich recht gut, dein Herz, wenn wir deine Lieder alle singen. Kennen wir viel von deiner Leidenschaft, von dem, was dich bewegt, dass du ein Worshipper bist. Und es ist schön, dass wir dich heute live hier haben dürfen. Dan ist verheiratet, hat 6 Kids, ist Pastor in der Equipper Church in Zürich. Das ist eine Kirche vom Gemeindeverband B+. Du bist dort auch im Vorstand. Ich kann uns vorstellen, was du alles im Toren hast. Wegen dem herzlichen Dank, dass du da bist. Bitte.
Ich habe mich riesig gefreut, wieder mal bei euch zu sein. Und was für ein Fest, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen, wie wir es uns gewohnt waren vor der Pandemie. Das ist wirklich ein riesen Vorrecht. Es ist nicht selbstverständlich, jetzt, wenn man mal so 2 Jahre so erlebt hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich bin ein grosser Fan von Brücken. Und zwar ist das die sogenannte neue Choluqueta-Brücke. Und die steht in Honduras. Und wenn ihr die genau betrachtet, ist etwas komisch an dieser Brücke. Die steht ein bisschen quer in der Landschaft. Und zwar ist das 1998 ist der Hurricane Mitch über die Gegend gefegt und hat wirklich so stark gestürmt, dass sich der Flusslauf verändert hat. Und die Firma, das ist eine japanische Firma, die Brücke gebaut hat, die schreiben noch heute auf der Webseite, was sie für eine starke Brücke gebaut hat. Die preisen ihre Brücke und sie sind stolz, was sie da erreicht haben, dass die, währenddem dass alle umliegenden Brücken zusammengekracht sind, ihre Brücke ist geblieben stehen. Aber was bringt es? So eine Brücke, die quer in der Landschaft steht, der Hurricane Mitch hat den Flusslauf neu verändert. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild. Wir können ja sagen, yeah, wir haben den Sturm überlebt als Kirche. Wir haben es überlebt, vielleicht auch persönlich. Aber manchmal merkt man, irgendwo hat man den Anschluss verpasst. Man steht quer in der Landschaft. Und ich möchte heute wirklich über Generationen reden, weil es ist so wichtig, dass wir verbunden bleiben. Weil plötzlich passiert es, dass wir quer, einsam, isoliert in der Landschaft stehen. Ich habe ein mega berührendes Erlebnis gehabt. Vor etwa 11 Jahren bin ich neben mir eingeladen gewesen, habe dort den Lobpreis geleitet und habe predigt. Und nach dem Gottesdienst ist ein Mann, ich würde jetzt mal sagen, Mitte 50, auf mich zugekommen und hat gesagt, Dan, kannst du mir vergeben? Und er hat zum ersten Mal gesehen, was habe ich falsch gemacht? Und dann hat sich das Herz geöffnet und hat gesagt, weißt du was, mein Sohn, lass deine Musik. Ich hasse sie. Und ich habe ein Problem mit meinem Sohn bekommen. Er will die Lieder bei uns in der Gemeinde einführen. Ich bin einer der Ältesten. Ich habe mich dagegen gesträubt, dass deine Lieder eingeführt werden. Die sind zu fähig, die sind zu freudig. Da habe ich etwas dagegen gehabt. Und in diesem Gottesdienst hat er nicht nur Musik, den Musikstil gehört, sondern hat etwas vom Herz dahinter begriffen, wieso sie die Lieder geschrieben haben. Und darum ist er dann gekommen und hat um Vergebung gebeten. Und er gesagt, er will auch wieder zu seinem Sohn gehen und wieder eine Brücke bauen. Weil das ist etwas getrennt gewesen. Und das Krasse ist, er hat sich isoliert. Er hat wie gemerkt, er steht allein da. Weil er irgendwie etwas im Fest gehalten hat. Aber es hat keinen Sinn mehr gemacht, es hat keine Bedeutung mehr gehabt, es hat keinen Anschluss mehr gehabt. Ich liebe Brücken und es soll einfach ein Sinnbild sein heute, dass wir wirklich Brücken bauen, die Sinn machen. Und dass der Anschluss generiert wird. Ich rede heute über Generationen, das ist der erste Teil. Und ich rede nachher auch noch über die Wichtigkeit, dass Generationen, die verschiedensten Generationen Lobpreis machen. Und ich hoffe, das macht am Schluss Sinn und ihr nehmt etwas mit vom Herz Gottes. Ich möchte den Bibeltext heute einsteigen. Der steht im 2. Mose 13, 3. Vers 13 fängt es nachher an, es geht nachher weiter. Mose hat eine Begegnung gehabt mit Gott beim brennenden Dornbusch. Und nachher kommt mit Gott ins Gespräch und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und nachher erfährt eben Gott noch weiter im Vers 15 von Dalisi. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sprechen. Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Sagt mal immer. Für immer. Und so soll man mich anrufen von Generation zu Generation. Und da kommt es mega durch, dass Gott ein Gott von den Generationen ist. Wisst ihr, wir denken in Termin. Wir denken in Stunden. Wir denken vielleicht in Tage. Und wenn es gross kommt, mal irgendwie ein Jahr. Oder 3 Jahre. 3 Jahre geht meine Ausbildung. Gott denkt nicht in diesen Zeitabschnitt. Gott denkt in Generationen. Er ist der Gott vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Wir können also sagen, Gott denkt generationell. Das ist ein neues Wort, das ich erfunden habe. Gott denkt generationell. Und es ist mega wichtig für uns zu verstehen, was eigentlich Gott vorhat mit uns als Gemeinde. Was er vorhat mit deinem Leben. Was du für eine Bedeutung hast. Er sieht dich in einer Generation und eben, dass es von dir weitergeht, dass du eine Brücke schlägst und nicht nachher am Schluss quer in der Landschaft stehst und denkst, mein Leben macht keinen Sinn. Oder das, was Gott mir anvertraut hat, das findet keinen Anschluss. Ich möchte dir heute eine gute und eine schlechte Nachricht überbringen. Erstens, wenn ich davon rede, von der älteren Generation, dann sind folgende Leute in diesem Saal gemeint. Alle von euch. Das ist die schlechte Generation. Für die, die das Gefühl haben, sie sind noch jung. Alle von euch gehören zu der älteren Generation. Weil unter euch gibt es immer eine jüngere Generation. Die sind alle die ältere Generation auch. Als ich 37 geworden bin, vor 4 Jahren, ist mein Sohn zu Stegen aufzurennen und hat gesagt, Happy Birthday, Daddy! Und dann hat er gesagt, schade, dass du jetzt so alt bist. Und dann habe ich es begriffen, ja, ich gehöre zu der älteren Generation. Aber die gute Nachricht heute ist, jeder, der in diesem Saal ist, außer du bist wirklich schon 120, dann wird es langsam schwierig. Und ich sage, du gehörst zu der jüngeren Generation. Weil es hat meistens noch eine Generation über dir. Und eigentlich sind wir sozusagen alle Sandwich-Generation. Wir sind zwischendrin. Wir haben Generationen, die jünger sind und Generationen, die über uns sind. Auch ihr habt vielleicht das Gefühl, da seid die Jungen. Wisst ihr was? Ihr seid auch die ältere Generation. Es gibt noch Kinder, die jünger sind. Und Gott denkt grundsätzlich nicht einfach jung und alt, sondern er denkt die Generationen, dass etwas weitergeht von einer Generation zur anderen. Und jetzt möchte ich euch einfach noch etwas zeichnen. Haben wir noch Schreiber irgendwo? Ah, die liegen da vorne. Ja, müsst ihr schauen. Ich möchte einfach schnell zurück zum Text gehen. Einfach, dass ihr begreift, was Gott hier eigentlich sagt. Und dann hilft es euch auch, euren Platz zu finden. Wer ist das mittlere Kind von 3? Mir sagt, ihr seid das Sandwich-Kind. Habt ihr das schon mal gehört? Und die Psychologie sagt auch, dass es recht schwierig ist, für die Kinder irgendwie einen Platz zu finden. Sie sind nicht die Ältesten, die verwöhnt werden. Die Jüngsten, die verwöhnt werden. Sie sind auch nicht die Ältesten, die am Anfang die volle Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wir sind im Fall nicht, wir alle gehören jetzt zur Sandwich-Generation. Wir sind einfach zwischendrin. Also Gott hat gesagt, er ist der Gott, ich hoffe, ihr könnt das lesen, vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Und wir sind so wie der Isaac zwischendrin ist, sind wir irgendwie auch drin. Jetzt müsst ihr schnell verstehen, wie Gott arbeitet. Das hat mich vom Sockel geholt, als ich diesen Text wirklich mal studiert habe und begriffen habe, was Gott sagt. Gott hat den Namen von Abraham geändert und er hat den Namen von Jakob geändert. Der Abraham hat früher Abraham geheißen. Und er hat nicht zum Namen Abraham gewechselt. Vater von vielen Völkern oder erhabener Vater. Aber wisst ihr was? Wo der Abraham gestorben ist, ist er einfach Papi und noch nicht von vielen Völkern. Also Gott hat ihn nicht Abraham genannt, sondern schon Abraham. Ob schon, dass er, als er gestorben ist, noch gar nicht gesehen ist. Und der Isaac konnte denken, ja, mein Vater ist ein Spinner, der hat erzählt, wie Gott ihm begegnet ist und gesagt hat, du bist ein Mann von vielen Völkern. Und wie wir manchmal, es geht mir einfach so, oder die ältere Generation, der, der vor uns gekommen ist, wenn die ihre Geschichten erzählen, was Gott früher gemacht hat und was Gott gesagt hat, dann werde ich manchmal, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zynisch. Und denke, ja, du erzähl deine Geschichten, weißt du, so. Und das Krasse war, der Isaac hat, oder Gott sagt, es war Abraham, um die Brücke zu schlagen, zum Isaac. Ob schon, dass das noch ein Abraham war, ich nenne es gleich Abraham, weil nämlich meine Verheißung sich nicht nur bei ihm erfüllt, sondern es ist beim Isaac klarer geworden und nachher beim Jakob. Und jetzt das andere, was mich auch gestresst hat, oder eigentlich, wo ich nicht mehr gefragt habe, ja, wieso hat der sagt Gott nicht, es ist der, ich bin der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Israel. Weil Gott hat ja der Jakob seinen Namen auch verändert. Kennt ihr die Geschichte, wo er dann mit dem der Jakob mit Gott geringt hat und nachher sagt Gott, hey, du hast gekämpft und jetzt nenne ich dich Israel. Weil du hast mit Gott gekämpft. Und komischerweise, die Geschichte ist vor dem passiert, bevor dass nachher Gott sagt, könnte man denken, hat jetzt Gott vergessen, zu sagen, ah, nein, der heisst ja Israel. Wieso braucht Gott wieder seinen alten Namen? Und das ist jetzt wichtig, einfach das zu verstehen. Und es hat mir so viel vom Herz Gottes gesagt. Der Jakob war am Anfang ja eigentlich ein Betrüger gewesen. Er war ein Lügner gewesen. Einer, der hat versucht, das Schicksal von seinem Bruder zu leben und das auch an sich gerissen hat. Und das hat mir so viel vom Herz Gottes gezeigt, dass Gott gesagt, weißt du was? Die Generation, die vor uns ist, ich identifiziere mich mit dieser Generation, auch wenn sie noch nicht fertig ist. Auch wenn sie nicht vollkommen ist. Ich identifiziere mich noch mit dem Jakob. Und das sollen wir annehmen. Wir sollen eine Brücke zum Jakob schlagen und nicht zu dem, wo es nachher so perfekt ist und schon alles zusammen hat. Also es ist interessant, der Isaac ist zwischendrin und die Brücke, die er musste schlagen, dass das weitergeht, wo Gott für die Familie vorgehabt hat, ist, dass der Isaac hat eigentlich müssen der Jakob segnen, ob schon, dass er noch nicht das ist gesehen, was man eigentlich wünschte. Also das geht uns so, meine Jungen, die sind auch noch nicht dort, und ich rege mich oft über die auf. Denke, komm jetzt, hast du es noch nicht zusammen? Aber genau der Isaac musste der Jakob segnen und nicht der Israel. Gott identifiziert sich mit dem, der nicht vollkommen ist. Und gleichzeitig hier hat sich der Isaac hat eigentlich müssen der Abraham ehren. Und ich denke, das ist ein Spinner und hat irgendwie etwas von Gott gehört. Ich habe schon oft Leiter erlebt und gesagt, ich habe eine grosse Vision und Gott hat geredet. Und dann denke ich so, ja, habe ich auch schon gehört. Habe ich schon gehört, dass wir als Kirche jetzt die Stadt erreichen und alles. Das hat schon Menge gesagt. Und man wird so schnell zynisch, aber Gott gibt Verheißungen, die nicht nur für eine Generation ist, sondern es geht eben auch weiter. Und darum müssen wir das ehren. Und darum hat sich Gott mit der älteren Generation identifiziert sich mit der Verheißung. Und hier identifiziert er sich nicht mit der Verheißung, sondern mit der Realität. Das, was er eigentlich noch ist. Und das finde ich ein unglaubliches Bild, das mir zeigt, wie wichtig das eigentlich für Gott ist, dass etwas weitergeht, dass es nicht in die Stocken kommt. Gott hat hier geredet, Abraham, also der Isaac, der hat die genau gleiche Verheißung bekommen. Und durch ihn ist es klarer geworden. Und nachher hier sagt Gott, ja, er ist zwar noch nicht alles das, aber jetzt schaffst du hier weiter. Und durch das entsteht, es soll nachher so ein Sinnbild sein von einer Brücke. So schafft Gott irgendwie sein Ziel, den Fluss, dass es Überbrückungen gibt und dass am Schluss nicht so einsame Leute in der Landschaft stehen. Das ist das Herz von Gott. Das ist das Bild für die Gemeinde. Und die Frage ist, wie kommt die Geschichte, die Gott angefangen hat, mit der Gemeinde, mit ihrer Family, wie kommt die weiter? Und ich glaube, Lobpreis ist ein unglaublich wichtiger Teil von dem. Was die Gemeinde muss verstehen, hier denken wir generationell, wenn es um Lobpreis geht. Und nicht einfach ein paar Lieder singen, die noch schön sind, sondern mit dem erreicht Gott, dass die Geschichte weitergeht. Und ich möchte euch, kommen zu meinem ersten Punkt, ich möchte euch zeigen, wie entscheidend die junge Generation für die ältere Generation ist. Also, in dem Sinn, wie entscheidend der Isaac für Abraham war ist oder der Jakob für Isaac. Und mein erstes Bild, das ich euch geben möchte, ist eine Brücke in Segovia. Das ist das Viadukt von Segovia und es ist das besterhaltene römische Objekt in ganz Spanien. Es ist gebaut worden im Jahr 98 nach Christus und es ist also 1924 Jahre alt. Und was das gemacht hat, es hat Quellwasser, das von den Bergen in die Stadt Segovia transportiert, sozusagen 17 Kilometer Entfernung ist das Quellwasser entsprungen und hat das nachher als frisches Wasser, als frisches Trinkwasser in die Stadt Segovia gebracht. Und das Krasse ist an diesem Ding, das ist aus Granitblöcken gebaut worden, ohne Mörtel. Also die Römer haben das so zusammengestellt, dass einfach die Blöcke ineinander hineinpasst. Es ist ein wunderbares Kunstwerk und Bauwerk. Und nachher, was passiert ist, wir lesen das vom Schriftsteller Miguel de Unamuno. Der redet davon, dass eines Tages die lieben Denkmalpfleger gekommen sind und haben gesagt, wir müssen jetzt das alte Bauwerk schützen. Es ist Zeit, dass wir da nicht mehr Wasser drüber lassen. Und was sie gemacht haben, sie haben neue Leitungen gebaut, um das Trinkwasser von den Bergen in die Stadt zu leiten. Und was dann passiert ist, mit dem hat niemand gerechnet. Weil plötzlich nicht mehr frisches Wasser über die Steine geflossen ist. Das kühle Wasser sind die Sandsteine, die fast 2000 lang, nicht Sandsteine, Granitsteine, die fast 2000 Jahre lang ihren Job gemacht haben, in der kürzesten Zeit versandet. Haben auf den Bröckeln. Ich will das frische Wasser nicht mehr drüber geflossen ist. Und ich finde, das ist so ein wunderschönes Bild. Hey, wie das Zusammenspiel funktioniert von Generationen. Wenn die Generation plötzlich allein dasteht und nicht mehr die Versorgung hat vom Frischen in ihrem Leben, plötzlich wird man unglaublich schnell alt. Und man versandet. Man wird irgendwie, man verbröckelt. Und ich möchte hier einfach die Parallelen ziehen und euch als Gemeinde wirklich sagen, wie wichtig, dass mit eurer Kontinuität und Standhaftigkeit, wo die ältere Generation ins Gemeindeleben bringt, es ist so wichtig, dass man Zugang schafft für das Frische, wo die neue Generation bringt. Weil dann, wenn das gelingt, der Anschluss gelingt, dann werdet ihr, die ältere Generation, wo ihr ja alle seid, auch wirklich relevant bleiben. Und nicht plötzlich denken, oh, die braucht es nicht mehr. Wisst ihr, wie wichtig es ist, frische Songs zu singen in der Gemeinde? Es ist etwas vom Schwierigsten, neue Lieder einzuführen in der Gemeinde. Das kann ich sagen, also das ist die grösste Herausforderung als Lobpreisleiter, neue Lieder einzuführen. Es ist unglaublich wichtig. Die Bibel sagt mehr, man soll neue Lieder singen. Singt dem Herrn ein neues Lied, als irgendwie ein altes Lied singen. Und ich kann euch sagen, die alten Lieder die kommen aber besser an, oder nicht? Es ist einfacher, du bist der Höchste zu singen, weil alle kennen es und alle stimmen ein. Und dann als Worship-Leiter das Gefühl, ja, jetzt läuft es gut im Worship. Ist ja so. Aber ein neues Lied singen, die Bibel sagt immer wieder ein neues Lied, immer wieder ein frisches Lied singen. Hat etwas damit zu tun, weil Gott ja immer wieder etwas tut. Ich lese euch das schnell, ich habe kein Slide dazu. Psalm 40. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Also eigentlich das neue Lied, die neue Proklamation, es hat immer etwas Prophetisches. Und Gott tut etwas Neues und darum werden andere nachher ihm auch vertrauen. Gott tut immer wieder etwas Neues. Es ist krass, dass viele Sachen, die Gott da hat, besonders so in Erweckungsbewegungen, oft hat das mit einem neuen Lied angefangen. Mit neuen Liedern, muss man sagen. Also, einfach ein paar Beispiele. Also, die Reformation, die hat ganz viel Choral gehabt. Oder die Methodisten, der Charles Wesley, das war der Bruder von John Wesley, der hat über 6'000 Hymnen geschrieben. Neue Lieder, die eigentlich das proklamiert haben, was der John Wesley, der eigentlich der Bekannter ist, predigt hat. Oder Tales on Me. Ja, unglaublich viele Lieder, die wie etwas eingeläutet haben, von dem, von ihrem Erbe, das sie nachher hatten. Oder die Vineyard, Hillsong. Das sind nur ein paar Beispiele, wo ein neuer Sound vorausgegangen ist. Etwas, was wichtig ist, wenn man neue Lieder singt als Gemeinde, ist, es schafft einen neuen Zugang. Ich habe ein Erlebnis gemacht. Viele von euch kennen vielleicht das Lied «Wunderbar», das ich gesungen habe, geschrieben habe. Und ich habe das in der schwierigsten Zeit von meinem Leben komponiert. Ich kann es nicht sagen, ich habe es komponiert. Ich habe es einfach rausgesungen. Es war wirklich so ein Schrei vom Herzen. Ich war auf meiner Vespa. Wir waren in Berlin in dieser Zeit. Wir haben eine Gemeinde gegründet in Berlin. Ich war 10 Monate arbeitslos. Ich war total vereinsamt. Es ist alles nicht so gelaufen, wie im Gegensatz zu dem, wo wir eigentlich Verheißungen hatten und prophetische Worte. Alles anders. Und dort bin ich so auf der Vespa und einfach rausgesungen, rausgeschrauen, muss ich sagen. Wir trauen dir Grosses zu. Und ehrlich gesagt, es war einfach pure Aberglaube. Aberglaube. Aber mein Gott hat das letzte Wort. Aber das, was jetzt passiert, ist noch nicht das Ende. Aber Gott hat einen Plan. Aber Gott hat gesagt, aber Gott ist mächtig. Aber Gott tut noch Wunder. Das war mein Aberglaube. Und das Schöne war, dass das Lied hat auch seinen Weg gemacht hat. Auch sogar zu einer ehemaligen Schulkollegin von mir. Und sie hat mir mal geschrieben und gesagt, weißt du was, dann, wo meine Mutter die Diagnose von Krebs bekommen hat und in die ganze Chemotherapie gegangen ist, das Lied hat mich begleitet. Und sie hat wie gesagt, ich habe deine Story gesehen. Ich habe gesehen, wie du in einer schwierigen Situation Gott festgehalten hast. Und es hat für mich einen Zugang geschaffen, den Glauben zu haben, dass Gott Wunder tut. Neue Lieder. Und plötzlich kann man sich mit Situationen wieder neu identifizieren. Das ist so wichtig. Aber ich glaube auch, neue Lieder sind verbindend für die Gemeinde. Wisst ihr, wenn neue Leute reinkommen in die Gemeinde, dann kann es oft sein, dass man das Gefühl hat, dass man sich zuerst mal 30 Jahre in die Gemeinde, bis ich endlich weiss, wie der Laden läuft. Bis ich das Liederrepertoire kann. Ich war mal in einer Gemeinde, wo ich einen Lobpreisabend gemacht habe und die haben mir nachher gesagt, schick mir euer Liederrepertoire, dass ich die Lieder auswählen kann. Dann ist eine Excel-Liste mit 1470 Liedern gekommen. Ich habe gedacht, wow, das Worship-Team ist ziemlich fit, wo all die Lieder kann spielen. Aber wisst ihr, wie schwierig das ist für jemanden, der reinkommt und nicht das Gefühl hat, wow, da gehöre ich dazu, wenn jeder Sonntag ein neues Lied ist. Aber ich finde es mega wichtig, dass wir zusammen neue Lieder lernen. Weil es ist für jeden das Gleiche. Jeder muss sich nochmal auf das einlassen. Das ist verbindend im Fall. Nehmen das mit. Das Frische ist unglaublich wichtig. Neue Lieder. Es ist mühsam, aber ich kann euch sagen, es ist ganz wichtig, dass etwas von dem, was Gott jetzt tut, dass das weitergeht und dass nicht etwas plötzlich verbröckelt, versandet. Natürlich möchte ich, nein, jetzt eigentlich zuerst noch das Video. Natürlich möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie wichtig dass die ältere Generation für die jüngere Generation ist. Und du kannst das Video loslassen, starten. Das ist die letzte funktionierende Inka-Hängebrücke auf der Welt. Sie ist 28 Meter lang und ca. 1,2 Meter breit. Es ist eine Seilbrücke in der peruanischen Provinz Canas. Und zur Errichtung kommen jährlich, die wird jedes Jahr neu errichtet, weil die geht auseinander, kommen 700 Menschen aus der ganzen Gegend zusammen und bauen die Brücke. Die Frauen flechten Ichu-Gras zusammen und dann, wie das sieht im Bild, die Männer tun dann die errichten. Und die Brücke wird wirklich jedes Jahr neu gebaut. Schon seit 500 Jahren sieht man, wie die alte Brücke abgerotzt wird. Und nachher helfen 700 Leute, dass das Erbe weitergeht. Das Wissen und die Fertigkeiten, wie man die Brücke macht und auch die ganzen Rituale um das herum, ist mittlerweile sogar auf der UNESCO Kulturerbliste. Und wisst ihr, wenn die ältere Generation, jetzt sind es da, vom Abraham zum Isaac, oder eben vom Isaac zum Jakob, wenn die ältere Generation nicht sagt, wie es geht, werden so Brücken nicht mehr länger bestehen. Die Brücke ist ganz wichtig für die ganze Umgebung, dass die ganze Wirtschaft funktioniert, dass das ganze Sozialgefüge funktioniert. Es braucht die ältere Generation, die der Nächste wieder zeigt, wie es geht. Und Lobpreis ist dabei eine der entscheidendsten Sachen, dass Gott die Geschichten, die er angefangen hat, die Verheißungen, die er an Abraham gegeben hat, wo man könnte sagen, Gott hat sich geirrt. Weil beim Abraham hat man es nicht gesehen. Es war nicht sichtbar gesehen, dass ein Volk aus ihm wird entstehen. Dass die Geschichten, die Gott verheißen hat, auch in eurer Gemeinde, dass die weitergehen, braucht es die ältere Generation, die der nächsten Generation hilft, die Brücke zu errichten. Ich möchte euch aus Psalm 78 etwas vorlesen. Jetzt wird es ziemlich ernst, kann ich sagen. Da heisst es: Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Gut gemeint, gute Einstellung, ja, wir geben das der nächsten Generation weiter. Ich kenne keine Gemeinde, die das nicht machen möchte. Aber jetzt kommt die Realität. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht plötzlich in das reinkommen. Ein paar Verse später, im gleichen Psalm, vom Vers 9 an, steht Folgendes geschrieben. Die Männer vom Stamm Ephraim, gut gerüstete Bogenschützen, sind am entscheidenden Kampftag zurückgewichen. Die waren gut ausgebildet, die haben das ganze Equipment gehabt, das sie gebraucht hätten. Aber dort, was darauf angekommen ist, sie sind nicht ready gewesen. Wieso? Sie hielten sich nicht an Gottes Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Sie haben vergessen, was Gott vorher beschlossen hat, was er verheißen hat. Sie weigerten sich, sein Gesetz zu befolgen. Seine großartigen Taten vergaßen sie. Auch die Wunder, die er sie erleben ließ. Dabei hatte er vor den Augen ihrer Vorfahren Wunder vollbracht. Wisst ihr, wenn die Generation ohne Geschichte von der vorderen Generation lebt, dann wird das keinen Sinn mehr machen. Und dann werden viele aufgeben. Und dann wirst du denken, das ist ein absoluter Blödsinn, das mit dem Glauben. Das bringt gar nichts. Hast du schon manchmal gedacht? Das macht ja keinen Sinn. Ich kann euch sagen, eines der krassesten Erlebnis, das ich je hatte, war ein Telefon von meiner Schwester, anfangs 20. Ich war schon in London, bin mit 23 ausgewandert, für eigentlich nur ein halbes Jahr, es sind nachher 5,5 Jahre geworden. Und dort ruft meine Schwester an. Und sie hat gesagt, weißt du es, Dan, ich gebe auf im Glauben. Wir sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Es macht keinen Sinn mehr. Bei mir in der Gemeinde gibt es niemanden, der 30, 40 Jahre älter ist, wo ich muss sagen, es lohnt sich. kann nicht sagen, die haben etwas von dem gepackt, was ich in der Bibel lese, oder das, was mir gelehrt worden ist in der Sonntagsschule. Das macht keinen Sinn. Irgendwie etwas ist nicht sichtbar worden im Glauben von denen. Und klar hat sie nachher eine riesige Glaubenskrise geschoben. Und es hat mich so tief getroffen. Und ich habe gesagt, weißt du, ich möchte einer sein, der ein Leben lebt, dass andere sagen, wow, das lohnt sich. Es lohnt sich, Entscheidungen zu treffen als Teenager, nicht den gleichen Lebensstil zu leben wie meine anderen Kollegen und nicht das Gefühl haben, ich bin der Dummsieg, ich bin der, der etwas verpasst und ich bin der Spinner. Sondern zurückzuschauen und zu sagen, wow, das war ein Weg vom Segen. Ich freue mich im Fall auf meine erste Klassenzusammenkunft mit meinen Gespännchen vom Lehrerseminar. Sie sind jetzt gleich 20 Jahre. Und können, weil ich bin ein Spinner gewesen. Ich habe nicht darin gepasst. Ich habe nicht das gemacht, was sie gemacht haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue 20 Jahre zurück und ich kann nicht sagen, ich habe etwas verpasst. Ich bin ein unglaublich gesegneter Mann. Ich habe ein unglaublich gesegnetes Leben. Das ist etwas von der Verheißung von Gott sichtbar geworden. Und es ist schwierig, wenn du als 20-Jähriger denkst, macht keinen Sinn. Und darum braucht jeder von uns, die ältere Generation, und jeder von uns muss die Geschichte hören. Weil sonst im entscheidenden Tag, wo auch wenn ich alles zusammen habe, am entscheidenden Tag, versagen wir so schnell, wenn wir nicht uns bewusst sind, wow, Gott schreibt Geschichten über Generationen und er ist treu. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von der Hangzhou Bay Bridge. Die ist über 35 Kilometer lang. Man muss sich das vorstellen. 35 Kilometer. Sie überspannt die Hangzhou Bay Bridge an der Ostküste Chinas. Über 600 Experten haben während 9 Jahren an der Planung, nur an der Planung, von diesem Unterfangen mitgemacht. Sie verkürzt die Strecke, jetzt kannst du die andere Slide zeigen. Sie verkürzt die Strecke zwischen den zwei wichtigsten Hafenstädten von China, Shanghai und Ningbo. Und statt dass 400 Kilometer geht, um da irgendwie aussen rumzufahren, kann man jetzt die ganze Sache innerhalb von 80 Kilometern, also statt 4 Stunden, ist es jetzt nur noch 1 Stunde Fahrt. Brücken sind eine unglaubliche Abkürzung. Und ich wünschte mir, dass jede Generation, die nach mir kommt, dank meinem Leben, dank dem Leben der Generationen, die vordran sind, eine Abkürzung machen können. Dass sie jemand für sie eine Brücke gebaut hat, der weiss, wie hier kannst du im Fall Gott vertrauen. Diese Geschichte hat Gott geschrieben. Gott ist im Fall gross. Gott ist ein treuer Versorger, ein starker Heiler, ein liebender Vater. Er ist jemand, der einen Plan der Zukunft hat. Und wenn du diese Abkürzung nicht hast, wenn du nicht jemanden gesehen hast, der das Mal überwunden hat, weil das Bild von der Brücke ist eine Überwindung. Und jedes Mal, wenn jemand etwas überwindet, dann geht es in einen Lobpreis rein. Und darum müssen wir Lobpreisbrücken bauen, wo wirklich das andere drüber kommen. Und das sind Abkürzungen. Ich liebe es, dass andere Leute in meinem Leben Abkürzungen gemacht haben. Und ich euch sagen konnte, da hat jemand etwas gekämpft, schwer durchgemacht. Aber wow! Sie haben es überwunden. Und jetzt weiss ich, Gott ist ein Versorger. Mein Pastor in London war so unglaublich. Der war früher Pilot, hat einen super Gehalt gehabt. Und nachher hat ihn Gott in den Vollzeitdienst gerufen. Und ich habe miterlebt, wo wir zusammen unterwegs waren, als ich angefangen habe für die Gemeinschaft in London. Dann war er noch Pilot zuerst. Er war einfach freiwilliger Mitarbeiter. Und nachher hat er angefangen als Co-Pastor Vollzeit. Und er hat plötzlich noch ein Drittel von dem verdient, was er vorher hatte. Und ich habe gesehen, wie er finanziell wirklich gekämpft hat. Aber ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn er predigt hat, hat er einfach von Gott geschwärmt, wie Gott ein treuer Versorger ist. Und ich habe mir gedacht, jetzt kommt wieder die Geschichte, oh, jetzt habe ich es langsam gehört. Aber das war so real gewesen. Und er hat immer wieder das bezeugt, hat immer wieder Gott gelobt, wie Gott ein treuer Versorger ist. 6 Jahre später bin ich in der gleichen Situation gewesen, in Berlin. Kein Job, plötzlich kein Geld. 10 Monate lang. Und dort hatte ich nicht irgendwie eine Arbeitslosenversicherung. 10 Monate lang wirklich mit der Versorgung Gottes gelebt. Und an was konnte ich mich festhalten in dieser Zeit? Ich dachte, wenn Gott sogar zu meinem Pastor geschaut hat, dann kann er so mit mir machen. Sein Glauben, sein Zeugnis war so in meinen Ohren, sein Lobpreis, das konnte ich nicht mehr vergessen. Das war eine Brücke für mich, eine Abkürzung machen. Und ich möchte euch noch ein Bild mitgeben, was Kirche eigentlich müsste sein. Ich liebe Venedig, ich bin dort etwa schon 6 Mal gesehen. Und das ist so eine wunderbare Stadt. Wisst ihr, wie viele Brücken es in Venedig gibt? 391 Brücken in Venedig. Und das ist für mich das schönste Bild. Stellt euch vor, jeder von euch, einzeln in dieser Kirche, baut eine Brücke. Und nachher ist Kirche wie so eine Stadt Venedig. Man ist unterwegs. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn jedes Mal, wenn man wieder über so einen Kanal möchte, wenn man müsste irgendwie zuerst durchschwimmen. Kleider abziehen und durchschwimmen und irgendwie alles in einen Rucksack, der wasserdicht ist, durchschwimmen. Und nachher musst du wieder alles anlegen, dass du weiterkommst. Ich bin so dankbar, dass es Brücken gibt in Venedig. Da kommst du schon vorwärts. Und so viele Leute kommen im Leben nicht vorwärts, weil niemand für sie eine Brücke gebaut hat. Weil niemand bezeugt hat, dass Gott hilft beim Überwinden. Dass Gott das noch kann. Dass Gott auch in dem treu ist. Wisst ihr, ich habe ein Zeugnis, Gott hat mich von Heuschnupfen geheilt. Ich habe wirklich schwer von Heuschnupfen gelitten. Ich habe wirklich Heuschnupfen schwer gelitten. Und mein Zeugnis, dass ich an Heuschnupfen geheilt geworden. Ich bin nicht der Typ, der so schnell für Heilung betet. Aber wenn jemand Heuschnupfen hat, lege ich dieser Person die Hände auf und sage, hey, Gott hat mir geholfen, das zu überwinden. Ich habe den Glauben. Und ich habe so vielen Leuten schon helfen können, die mit Heuschnupfen liegen. Leider, weil sie mein Leben sehen und sie sehen, ich überlebe es wieder, der Frühling. Vorher habe ich so gelitten. Und plötzlich gibt es Glauben im Leben von anderen. Ich bin so dankbar für Leute, die in eine schwere Ehekrise gegangen sind und dann bezeugt haben, Gott hat wieder etwas zusammengebracht. Ich kenne ein Bärchen, das sich geschieden hat und wieder neu geheiratet hat. Und ich denke, wow, Gott kann in den schlimmsten Situationen wieder Liebe schenken und etwas wiederherstellen. Ich bin so dankbar für die Zeugnisse, weil Ehe ist nicht etwas, das ringläuft und einfach ist. Aber wie wenn man Gott sucht und wenn man einander vergibt, dann hast du wieder etwas möglich. Ich bin so dankbar für Eltern, die gesagt haben, oh, mein Kind, es ist so schwierig mit meinem Kind. Und haben irgendwie müssen Sachen aufgeben und Träume begraben. Und plötzlich sehen, wie Gott so in ganz kleinen Geschichten von einem Moment auf den anderen etwas macht. Und Kinder wieder zurück im Glauben sind. Kinder wieder an der vordersten Front mit dem Herrn unterwegs sind. Plötzlich zurück in die Gemeinde. Ich bin so dankbar für die Beispiele. Weil sonst denkst du, es ist fertig. Keine Chance mehr. Gott hat sich wahrscheinlich geirrt, als er die Verheißungen gegeben hat. Ich könnte jetzt tonnenweise Sachen aufzählen. Aber ich wünsche mir in eurer Kirche, dass es wie in Venedig mindestens 391 Brücken gibt. Dass jeder von euch so eine Lobpreisbrücke bauen kann. Mit dieser Geschichte, dort, wo du am Kämpfen bist, dort, wo du am Überwinden bist. Und nachher andere sehen, wow, das kann ich überwinden. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass es nicht der Abraham für einen Jakob ist. Weil oft ist die Distanz gross. Es ist so wichtig, dass ein Teenager für einen 9-Jährigen eine Brücke bauen kann. Es ist so wichtig, dass ein 50-Jähriger für einen 40-Jährigen eine Brücke baut. Es ist so wichtig, dass ein 36-Jähriger für einen 25-Jährigen eine Brücke baut. Weil der ist näher an diesen Geschichten, wo man selber mal dran gesehen ist. Lobpreis ist etwas vom Relevantesten, was es gibt. Und ich rede jetzt nicht einfach da die halbe Stunde im Gottesdienst, die 4-5 Lieder, die wir da singen. Sondern ich rede von etwas bezeugen. Im Kaffee, hinten, nach dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst. Komm mit deiner Brücke daher. Komm mit deinem Zeugnis daher. Wenn du mit jemandem redest, red nicht einfach nur über Corona und über das Wetter und was wir alles haben und jetzt die Ukraine. Es kommen Leute daher, die sagen, ich bin kurz vor dem Aufgeben. Ich sehe nicht weiter. Und ich kann euch sagen, es ist nicht Predigt, die die Leute ermutigt. Es ist dein Zeugnis. Es ist dein Lobpreis, was passiert. Lobpreis ist so viel mehr als die Zeit hier auf der Bühne. Es ist, dort passiert es, dass die Gemeinde eins wird. Dort passiert es miteinander. Dort passiert es, dass plötzlich eine ältere Generation relevant wird. Dort passiert es, dass plötzlich eine junge Generation ganz neu aufblüht. Du baust eine Brücke. Ich lade dich ein, aufzustehen. Lass euch eure Hand aufs Herz legen. Einfach als Zeichen, Herr. Danke, dass du mich ernst nimmst. Danke, dass mein Leben zählt. Danke, dass mein Leben nicht so ist wie das erste Bild von der Giolo-Ghetto-Brücke, wo so im Abseits ist. Total unnütz. Isoliert, sinnlos. Herr, danke, dass mein Leben eingebettet ist in deine Geschichte. Und dass es Sinn macht, dass ich zu dieser Zeit lebe. Und dass du Leute mir vor dran gestellt hast, aber auch Leute, die nach mir kommen. Und Herr, heute strecken wir uns aus als Kirche und sagen, wir wollen das ernst nehmen, dass die Brücken, die Verbindungen weitergehen, dass ein Fluss entsteht, dass das weitergehen kann. Herr, dass nicht etwas zu Ende kommt durch mich. Ich möchte euch sagen, als ältere Generation, dass ihr, egal wie alt ihr seid, für die nächste Generation eine Brücke könnt bauen. Und gleichzeitig möchte ich euch als jüngere Generation segnen. Und gerade dort, wo du momentan am Kämpfen bist, dort, wo du wie keinen Weg siehst, wie du denkst, das geht nicht weiter, ich möchte dir zusprechen, dass Gott Menschen in dein Leben gestellt hat und eine Brücke werden bauen für dich. Ich werde dem alle Augen zuhören. Ich möchte sehen, wie du überwindest. Die Sachen, die momentan schwierig sind. Du bist nicht der Erste, der mit dem kämpft. Es haben schon ganz viele Leute das überwunden. Die Krankheit, der Konflikt, die Not. Es haben schon ganz viele Leute überwunden. Und Herr, danke, dass du uns jetzt einfach Leute zur Seite stellst und ein Zeugnis sind, die den Mut haben, das zu teilen, die nicht schweigen, sondern dir loben und von deiner Grösse und deiner Wunder bezeugen. Ich möchte euch als Kirche das zusprechen, dass ein neuer Lobpreis entsteht hier, neue Lieder entstehen, von der Güte Gottes, wo andere Zugang finden, wo prophetisch ist, wo etwas von dem darf freigesetzt werden, was Gott vorhat und machen wird. In euch und durch euch. Wir ehren dich, Jesus. Das Liebe zu dir, laute Dankbarkeit, hat dir an, Jesus Christus. Aus Liebe zu dir und lauter Dankbarkeit bete dir an, Jesus Christus, aus Liebe zu dir.